Also prinzipiell ist es ja so, eine Schwangerschaft kann man ja nicht planen. Schwangerschaft ist so nicht planbar bei gesunden Frauen, auch bei Patientinnen mit MS ist es eigentlich so, dass viele Patientinnen nach kurzer Zeit im Schwanger werden, viele Patientinnen brauchen viel länger. Hier gibt es aber keinen großen Unterschied.
So im Wesentlichen sind allerdings die allermeisten Fragen relativ einfach zu beantworten, nämlich dass es bei der MS an einer Frau mit MS gar nicht anders ist als bei jemandem, der keine MS hat. Nur mit den Medikamenten ist manchmal einfach ein bisschen Planung notwendig, alles andere ist ziemlich ähnlich.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung der Roche Austria GmbH.
Das ist eine neue Folge unseres Medizin-Podcasts Hörgang. Heute widmen wir uns einem besonders sensiblen und bedeutenden Thema, der multiplen Sklerose, im Zusammenhang mit Schwangerschaft. Viele junge Frauen mit MS stellen sich die für sie drängende Frage: Kann ich trotz meiner MS schwanger werden und was bedeutet das für meine Therapie? Dazu ist uns Frau Oberärztin Dr. Bettina Heschel von der Universitätsklinik für Neurologie in Graz zugeschaltet. Willkommen.
Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast mit Ihnen.
Und bereits im Studio Platz genommen hat Professor Dr. Gabriel Psteh von der Universitätsklinik für Neurologie an der MedUni in Wien. Schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott, hallo.
Wie verläuft eine Schwangerschaft bei multipler Sklerose aus neurologischer Sicht? Welche Sorgen und welche Fragen bewegen die Patientinnen da in erster Linie?
Ich mache das ja jetzt auch schon das ein oder andere Jahr. Ganz am Beginn habe ich nur gelernt, dass das also schon etwas ist, was man sehr gut überlegen muss, wo also doch Risiken dagegen sprechen. Und das hat sich sehr stark gewandelt, sodass man heute also mit gutem Gewissen sagen kann, dass für Frauen, die eine MS haben, eine Schwangerschaft prinzipiell jederzeit möglich ist. Allerdings mit etwas mehr Planung und etwas mehr Rundumsorge, als man das vielleicht jetzt so macht. Das ist einmal das Grundsätzliche, denke ich. Dann gibt es natürlich viele Aspekte, auf die wir ja, glaube ich, noch ein bisschen näher eingehen werden. So im Wesentlichen sind allerdings die allermeisten Fragen relativ einfach zu beantworten, nämlich dass es bei der MS, an einer Frau mit MS, gar nicht anders ist als bei jemandem, der keine MS hat. Nur mit den Medikamenten ist manchmal einfach ein bisschen Planung notwendig, alles andere ist ziemlich ähnlich.
Frau Dr. Heschel, warum ist das Thema Schwangerschaft bei MS aus Ihrer Sicht so bedeutsam?
MS und Schwangerschaft ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Beratung von unseren Patientinnen und ich bin deswegen auch sehr froh, dass wir heute diesen gemeinsamen Podcast haben, um die Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema in Schwangerschaft bei Multipler Sklerose eben zu lenken. Frauen sind für die MS betreffenden 3 bis 4 Mal häufiger betroffen als Männer. Vorwiegend das junge Erwachsenenalter zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr ist eben hier eben der Hauptzeitpunkt der Erstmanifestation. Sprich, das ist für viele Patientinnen auch das Alter, wo eben das Thema Familienplanung eben in den Vordergrund rückt und auch Familienplanung sehr ein wichtiges Thema ist. Im Vergleich zu vielen anderen neurologischen Erkrankungen, wo eigentlich die Erstmanifestation im höheren Erwachsenenalter stattfindet, ist das eben bei der MS jetzt eben in diesem Zeitpunkt, wo eben gerade bei jungen Frauen im Schwangerschaften ein Thema sind. Lange Zeit gab es auch Unsicherheiten. Kann man jetzt mit der MS schwanger werden? Es wurde in den 90er Jahren wurde sogar abgeraten, Frauen abgeraten, die MS hatten, schwanger zu werden. Das hat sich zum Glück in den letzten Jahren deutlich verändert. Wir wissen heutzutage aus vielen Studien, die wir ja aus Registerdaten beziehen, daher auch die Wichtigkeit von MS-Registern, dass eben die Schwangerschaft bei MS mit einem klaren Ja beantwortet werden kann, dass eben Frauen schwanger werden können. Und wichtig eben nur zu planen, dass die Patientinnen in einer stabilen Phase der Erkrankung schwanger werden sollen.
Welche wichtigen Fragen sollten vor einer Schwangerschaft geklärt werden?
Was wären wichtige Fragen? Also es gibt sehr, sehr viele Fragen. Wichtig ist auch mir ganz zu Beginn, also wenn die Patientinnen schon zu uns zum Erstgespräch kommen, da sollte eigentlich schon zu Beginn mit den Patientinnen gesprochen werden über eventuelle Familienplanung. Wichtige Themen sind zum Beispiel, wie schaut's aus mit der Fruchtbarkeit? Ist die MS vererbbar? Wie ist der Schwangerschaftsverlauf? Wie ist es nach der Geburt? Auf was müssen Sie da achten? Das sind so ganz wichtige Themen, die Frauen eben Stellen in den Ordinationen, in unserer Klinik, in der MS-Ambulanz in Stellen. Und da sollten wir eben für die Patientinnen Antworten eben haben.
Wirkt sich die MS auf die Fruchtbarkeit bei Frauen und Männern aus?
Auf die Fruchtbarkeit hat die MS, auf die Fertilität hat die MS bei Männern und Frauen eigentlich keine negative Auswirkung. Das heißt, Patientinnen mit MS und gesunde Frauen können eben, haben eigentlich die gleiche Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden. Was das Problem sein kann, ist, wenn die MS schon fortgeschritten ist, also wenn schon Behinderungen bestehen oder sexuelle Dysfunktionen, dann kann es eben zum Problem bei Zeugen aus dem Empfängnis kommen. Wichtig auch zu sagen ist, dass die gängigen Immuntherapien, unter denen die Patientinnen meistens eben stehen, keinen Einfluss auf die Fertilität eben haben.
Wie groß ist das Risiko, seine MS weiterzugeben, genetisch weiterzugeben, zu vererben?
Ganz wichtig zu sagen, also zu MS ist keine Erbkrankheit. Das wissen wir auf jeden Fall. Zu den restlichen Daten, da fehlen uns noch genauere Angaben. Was wir aber wissen, ist, dass so circa 30-60% bei der MS eine genetische Veranlagung eben gibt. Das spielt in 30-60% kann Genetik eine Rolle spielen. Genaue Angaben sind da eben schwierig. Je entfernter das Verwandtschaftsverhältnis ist, das kann man mal sagen, desto weniger wahrscheinlich ist es natürlich, die MS eben weiterzugeben.
Ein zentrales Thema ist natürlich die Therapie unmittelbar vor und während einer Schwangerschaft. Fast alle MS-Medikamente sind in der Schwangerschaft kontraindiziert. Manchmal müssen sie dennoch verwendet werden. Wie wägen Sie als Arzt hier das Risiko ab?
Also um das gut einordnen zu können, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man einfach mal den Grundeffekt der Schwangerschaft auf die MS anschaut. Da ist es so, dass wir das mittlerweile sehr, sehr gut wissen aus vielen verschiedenen Studien, die Gott sei Dank alle dieselbe Geschichte erzählen. Und immer wenn das so ist, dann ist man sich sehr sicher, dass das auch die Wahrheit ist. Also wenn eine Frau mit einer MS schwanger wird, dann verändert sie der Verlauf. Das bedeutet, dass im ersten Trimester das Schubrisiko schon leicht sinkt, im zweiten normal sinkt und im dritten dann sehr stark absinkt, um dann nach der Entbindung, in den ersten 3 Monaten nach der Entbindung, also der sogenannten postpartalen Phase, leicht anzusteigen und dann wieder das Normalniveau zu erreichen. Jetzt klingt das alles sehr monomorph. Wir haben alle das Bild vor Augen, dass die MS ja sehr heterogen ist und von Mensch zu Mensch und von Frau zu Frau sehr unterschiedlich verläuft. Das hängt sehr, sehr natürlich daran auf, was der Grundverlauf ist, also wie aktiv die Erkrankung davor war, wie häufig Schübe davor waren. Aber im Großen und Ganzen ist das dann der Effekt darauf. So, und das ist jetzt der unbehandelte natürliche Effekt. Jetzt leben wir Gott sei Dank in einer Zeit, in der das nicht der Normalverlauf ist, sondern in der dieser Verlauf typischerweise durch Medikamente modifiziert wird, deswegen auch krankheitsmodifizierende Intervalltherapie. Und da hängt es aber sehr stark von der Art der Medikation ab, die dazu verwendet wird. Sie haben schon gesagt, es gibt die allermeisten von diesen Medikamenten sind jetzt nicht zugelassen in der Schwangerschaft, was nicht gleichbedeutend ist, wie dass man sie nicht verwenden kann, nur dass eben eine sehr gute Risiko-Nutzen-Abwägung zu treffen ist. Und das hängt sehr davon ab, wie der Verlauf bei der einzelnen Patientin oder bei der einzelnen Patientin in dem Fall ausschließlich einfach ist. Und natürlich von der Art des Medikaments. Es gibt 2 Medikamente, die man sehr wohl durch die Schwangerschaft durchgeben kann, auch zugelassenerweise. Das sind die allerältesten, die wir kennen. Das sind die Interferone, das ist eine ganze Gruppe, und die Glatiramerazetate. Da muss man allerdings sagen, dass das etwas ist, was zwar am Papier schön ist, aber in der Praxis nicht notwendig ist, weil die Patientinnen, die unter diesen Therapien stehen, in aller Regel gar nicht die Therapie durch die Schwangerschaft brauchen, weil da der Effekt der Schwangerschaft selbst ausreichend ist. Das größere Problem unter Anführungszeichen sind die Patientinnen, die unter den sogenannten hocheffektiven Therapien stehen, das sind die neueren. Die sind in der Schwangerschaft alle nicht zugelassen, wobei sich das möglicherweise in den nächsten Monaten und Jahren auch noch ändern wird. Wobei es allerdings für manche von denen sehr wohl gute Erfahrungen gibt, dass man das durchaus tun kann. Da geht es vor allem ums Natalizumab und um die B-Zell-Therapien, die man in verschiedenen Schemata sehr wohl sehr nah an die Schwangerschaft oder durch die Schwangerschaft heranführen kann. Warum ist das wichtig? Weil das sind genau die Patienten, die die aggressivsten Verläufe haben, die eben ohne Therapie, und da reicht die Schwangerschaft alleine dann nicht aus, nicht stabil durch die Schwangerschaft kommen würden oder viele davon nicht stabil durchkommen würden. Und gerade die sind diejenigen, die eben sehr stark dann davon profitieren, dass man auch durch die Schwangerschaft oder sehr nah an die Schwangerschaft herantherapieren kann.
Ein Grund, warum ein Präparat problematisch sein kann, ist ja, dass es so klein ist, dass es die Plazenta durchdringen kann.
Das ist ein unterschiedlich. Also es gibt es ja. Natürlich ist es so, dass, wie Sie richtig sagen, es hängt sehr stark von der Molekülgröße ab, wie gut plazentagängig ein Medikament ist. Also es gibt Medikamente, die sind in der Schwangerschaft nicht nur am Papier, sondern tatsächlich kontraindiziert. Das sind vor allem die S1B-Modulatoren, die doch auch ein erklecklicher Teil der Patientinnen in Österreich auch bekommt. Die sind also mit einer Schwangerschaft nicht gut vereinbar. Da gibt es auch ein Fehlbildungsrisiko und das muss man also planen und die davor absetzen oder auf was anderes wechseln. Das sind die kleinsten Moleküle, die wir verwenden. In der Regel oder in sehr vielen Patienten verwendet man sehr große Moleküle. Das sind die sogenannten monoklonalen Antikörper, sowohl als Natalizumab als auch die B-Zell-Depletoren gehören da dazu. Und die gehen in den ersten beiden Phasen der Schwangerschaft, also im ersten bei zweiten Trimester, überhaupt nicht durch die Plazenta und auch in der letzten nur sehr, sehr wenig. Das sind also die Medikamente, die man durchaus in der Schwangerschaft auch anwenden kann. Heißt nicht, dass sie zugelassen sind, aber dass man sehr wohl gute Erfahrungen damit hat, das im Einzelfall auch zu tun.
Welche Rolle spielt die Form der MS, die Art der MS, ob sie eben schubförmig ist oder progredient bei der Familienplanung?
Also hängt wieder sehr stark vom Grundverlauf ab. Also die Schwere des Schubs hängt natürlich und die Frequenz der Schübe hängt vom Grundverlauf ab und von der Therapie bis dahin. Es ist so, dass man in den Übergangsjahren, wo also die ersten Patientinnen, die so hochaggressive Verläufe hatten, die erst durch die Therapie überhaupt in die Lage kamen, schwanger zu werden, hat man dann natürlich sehr früh abgesetzt, aus der Sorge heraus, dass da ein Problem gibt in der Schwangerschaft und hat da nicht sehr häufig, aber doch in einzelnen Fällen sehr schwere Schübe gegen Ende der Schwangerschaft gesehen. Was man daraus eben gelernt hat, ist, dass es nicht gut ist, zu früh abzusetzen und sehr weit im Voraus abzusetzen, sondern wirklich möglichst nahe, entsprechend vom Medikament nahe heranzutherapieren an den Schwangerschaftseintritt oder in Einzelfällen, gerade bei den Natalizumab haben wir das gut gelernt, durch die Schwangerschaft tatsächlich durchzutherapieren mit angepasstem Rhythmus und Dosis. Und dadurch eben diese schweren Schübe gerade in der Schwangerschaft zu verhindern. Das andere ist, dass es natürlich das Risiko der postpartalen Schübe gibt, also in der Zeit direkt nach der Entbindung. Das sind tendenziell die weniger schweren gewesen, sind dafür etwas häufiger im Schnitt. Und die sind natürlich auch sehr stark davon abhängig, wie stark man und wie schnell man wieder zu therapieren beginnt, beziehungsweise wie lang die letzte Therapie her ist. Und das hängt wieder direkt davon ab, wie lange ich davor behandelt habe oder wie nah an die Schwangerschaft ich heranbehandelt habe.
Wie gehen Sie jetzt vor, wenn eine Patientin von Ihnen unter Therapie ungewollt schwanger wird, Frau Dr. Heschel?
Wenn eine Frau unter geplanter Therapie schwanger wird, rate ich immer dazu, einmal ruhig zu bleiben. Es gibt die meisten Medikamente, was wir aus Daten Gott sei Dank wissen, ist es so, vor allem der Kategorie 1 Medikamente, die sind durch Langzeiterfahrung teilweise auch in der Schwangerschaft oder bis zum Eintritt einer Schwangerschaft zugelassen. Das betrifft jetzt zum Beispiel die Interferone oder die Glatarameroide. Auch für das Dimethylfumarat aus der Kategorie 1 wird eben der Einsatz bis zum Eintritt einer Schwangerschaft empfohlen fortzuführen. Bei anderen Medikamenten, die meist der Kategorie 2 und 3 entsprechen, die auch möglicherweise größere Nebenwirkungen, was wir uns fürchten, natürlich sind eben Fehlbildungen beim Kind. Da kann es natürlich Probleme geben. Was wir aber wissen, Gott sei Dank aus vielen Daten, die wir gesammelt haben und weiterhin auch aktiv sammeln, sehen wir, dass es sehr, sehr selten zu Fehlbildungen kommt. Das hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren gezeigt. Was ich aber rate, wenn eine Patientin ungewollt schwanger wird unter einer laufenden Therapie, die jetzt kontraindiziert wäre, dann würde ich eine pränatale Diagnostik empfehlen, aber keinen Schwangerschaftsabbruch, auf keinen Fall.
Welche therapeutischen Strategien sind bei einem aktiven MS-Verlauf vor oder während der Schwangerschaft vertretbar?
Also prinzipiell ist es so, dass zum Glück mild moderate Verläufe, also nicht diese hochaktiven Verläufe, häufiger sind bei unseren Patientinnen. Aber es gibt natürlich auch einige Patientinnen, die aktive, also hochaktive oder aktive MS-Verläufe haben. Da müssen wir die Patientinnen zuerst auf jeden Fall mit einer guten Immuntherapie stabilisieren, in eine stabile Phase bringen. Der Nachteil dieser meist potenteren Medikamente war immer so, dass stärkere Medikamente natürlich sich mit Schwangerschaft nicht gut vertragen haben. Was wir jetzt aber in den letzten Jahren und auch in den letzten Monaten eben gesehen haben, dass sich neue Daten gezeigt haben hinsichtlich vorwiegend der monoklonalen Antikörper, die CD20-depletierenden Therapie, wo es eben zum Ocrelizumab jetzt eben zwei Studien gegeben hat, die auch gezeigt haben, dadurch, dass monoklonale Antikörper per se erst circa ab der 20. Schwangerschaftswoche über die Plazenta drüber gehen, dass das eigentlich einerseits für die Frau eine gute Stabilität bietet, aber auch für das Kind keine negativen Auswirkungen hat, was wir in den Studien gesehen haben.
Man hört sehr viel vom schützenden Effekt der Schwangerschaft. Worin besteht dieser Effekt?
Das ist auch ein sehr komplexes Thema. Ich versuche es einfach aufzubrechen. Es hat natürlich wenig überraschend bei der Schwangerschaft mit den hormonellen Umstellungen zu tun. Man kann sich das im Grunde so vorstellen, das Kind, das man in sich trägt als werdende Mutter, ist ja nur 50% genetisch ident mit einem selbst. Und das ist jetzt ähnlich wie bei der Organtransplantation. Das ist zwar sehr ähnlich, aber nicht das Gleiche. Bedeutet, wenn das Immunsystem keinen Wechsel durchmachen würde oder keine Umstellung durchmachen würde, würde es zu einer Abstoßungsreaktion kommen. Und man würde das Kind in frühen Phasen abstoßen. Das ist auch der Grund, warum manchmal einfach Fehlgeburten entstehen. Ein gesundes Immunsystem kann aber diese Umstellung dann machen. Das führt zu einer, wenn man so will, Immunmodulation oder auch zu einer bis zum gewissen Grad sogar Immunsuppression. Deswegen ist man ja auch in der Schwangerschaft anfälliger für manche Infektionen. Und dieser Effekt ist nicht immer nur nachteilig, sondern für Erkrankungen wie die MS ist er eben sehr vorteilig, weil dadurch auch diese autoimmunen Prozesse, die eigentlich die Erkrankung antreiben, kleiner oder auf sparsamer geschaltet werden und deswegen in der Schwangerschaft weniger werden. Und das hat hauptsächlich was mit dieser Umstellung von Östrogenreduktion und Gestagenzunahme zu tun.
Viele Mütter möchten stillen, aber gleichzeitig auch ihre Multiple Sklerose, ihre Erkrankung im Griff behalten. Welche neuen Erkenntnisse gibt es da zum Thema Stillen? Unter Therapie, es heißt ja, dass Stillen einen positiven Einfluss hat auf die Rezidivrate.
Ja, das ist eines der Dinge, wo man nach wie vor leider sagen muss, hundertprozentig wissen wir das nicht genau. Es gibt da Studien, die in die eine Richtung zeigen, also einen leichten, mit Betonung auf leichten, positiven Effekt zeigen. Es gibt andere Studien, die keinen Unterschied gesehen haben zwischen Patientinnen, die stillen und solchen, die nicht stillen oder solchen, die teilstillen. Das ist ja auch immer so etwas. Also stillen ist ja nicht gleich stillen. Da ist die Frage, wie viel, wie lange, voll oder teil. Es macht prinzipiell immunologisch, gibt schon Argumente anzunehmen, dass das etwas bewirken könnte. Es ist sicher nicht vergleichbar mit dem Effekt, den die Schwangerschaft als solche hat. Also der schützende Effekt der Schwangerschaft ist sicher stärker als der des Stillens. Und ob der des Stillens tatsächlich statistisch signifikant ist, hängt eben ab von der Gruppe, in der man schaut. Aber was einmal die wesentliche Botschaft ist, Schaden tut's nicht. Das Einzige, was sozusagen schädlich wäre oder unnachteilig wäre, ist, wenn man das Stillen als Ausrede oder Grund dafür verwendet, eine notwendige Therapie aufzuschieben. Weil es eben sehr wohl mittlerweile einige Therapien gibt, die man auch während des Stillens gut anwenden kann. Es ist also kein Entweder-Oder, stille ich oder bekomme ich ein Medikament, sondern es geht einfach um die Auswahl des richtigen Medikaments.
Und wie lange eine Frau stillen möchte, soll, das ist natürlich auch höchst individuell.
Natürlich, wie fast alles in der Medizin, im Leben und besonders in der MS ist es individuell. Es gibt natürlich die grundsätzlichen WHO-Empfehlungen, also 6 Monate stillen sollte man anstreben, 12 Monate sind auch noch im Bereich. Das ist aber natürlich etwas, wo auch die Biologie jenseits der MS sehr oft uns einen Strich durch die Rechnung macht. Das funktioniert ja nicht immer, wie wir gut wissen. Am Ende geht es darum, es ist möglich und soll so ausgerichtet werden, wie es für die Mutter und für das Kind am besten passt oder halt möglich ist, aber durch die MS nicht direkt beeinflusst werden.
Prinzipiell ist es so, dass das Stillen, was man aus Studiendaten weiß, dass das Stillen bei mild-moderaten Verläufen von stillenden Patientinnen einen positiven Effekt hat auf die Schubrate. Das bedeutet, dass wenn die Mutter stillt, dass die Mutter eben weniger Schubaktivität eben zeigt. Das gilt für mild-moderate Verläufe. Für hochaktive Verläufe gilt das eben nicht. Das Beste, was wir natürlich unseren Müttern empfehlen, ist, dass sie stillen und eine Immuntherapie gleichzeitig haben. Das wäre so das Beste. Weil dieses alleinige, exklusive Stillen würden wir nur Patientinnen empfehlen, im Ausnahmefall, die wirklich einen ganz gutartigen Verlauf hatten, die keine aktiven Verläufe hatten. Für Patientinnen, die vor der Schwangerschaft aktiv waren oder vielleicht auch in der Schwangerschaft eine Aktivität gezeigt haben, da würde ich auf jeden Fall raten, sofort, so rasch als möglich, mit einer Immuntherapie wieder zu beginnen. Und da wäre es natürlich ein großer Vorteil, wenn diese Immuntherapie stillkompatibel wäre.
Stichwort Immunsuppressivum. Wie schaut eigentlich die aktuelle Datenlage aus zur Sicherheit des Stillens unter Ocrelizumab?
Also fürs Ocrelizumab, da sind wir alle sehr, sehr froh, dass die aktuell ziemlich rezent publizierten Studien eben gezeigt haben, dass Stillen unter Ocrelizumab keine negativen Auswirkungen auf das Kind hat. Da gab es 2 Studien zu Ocrelizumab, einerseits die Minore-Studie, die jetzt eben den Übergang von Ocrelizumab über die Plazenta untersucht hat, und das Pendant dazu war die Sopranino-Studie, die eben untersucht hat, wie sich eben das Ocrelizumab jetzt in der Muttermilch verteilt, wie es zum Säugling gelangt oder ob es überhaupt zum Säugling gelangt. Da zeigte sich eben, dass in der Muttermilch das Ocrelizumab viel geringer war als im Serum der Mütter, dann meistens über den Magen-Darm-Trakt der Säuglinge verstoffwechselt wurde und dass in den Babys kein Ocrelizumab nachgewiesen werden konnte und es auch zu keiner B-Zell-Depletion beim Säugling gekommen war.
Herr Professor Steh, wann sollte nach der Geburt wieder mit der Therapie begonnen werden?
Das hängt sehr stark vom Grundverlauf und von der Therapie davor ab. Grundregel ist, je stabiler und je weniger aktiv die Erkrankung davor war, umso mehr Zeit habe ich danach auch. Das ist die Regel. Es gibt aber Patientinnen, das macht ungefähr ein Viertel bis ein Drittel aus, die eben doch eine sehr aggressive Erkrankung davor hatten, die nur durch die hocheffektiven Therapien unter Kontrolle zu bringen war und die dadurch sozusagen mit der hocheffektiven in die Schwangerschaft hineingehen oder bis zur Schwangerschaft hereingehen. Da ist jetzt tatsächlich so, dass man sehr bald wieder beginnen sollte und da redet man weniger von 2 Monaten als eher von den 2 Wochen. Da ist also diese ersten 2 Wochen, das ist sozusagen diese besondere Muttermilch, das ist Kolostrum, da weiß man, dass auch diese Medikamente noch hineingehen können, das wartet man ab. Und nach dieser 2 Wochen, wo sozusagen die normale Muttermilch dann ist, die ist nur mehr, wenn überhaupt, mit minimalsten Konzentrationen dieser Medikamente, also nicht von allen, sondern von den monoklonalen Antikörpern versehen. Und dann gibt es den schönen, etwas flapsigen Ausspruch, dass dann ja die Muttermilch immer noch nicht im Blut des Kindes landet, sondern im Magen des Kindes. Die Muttermilch besteht großteils aus Aminosäuren, die Medikamente ausschließlich aus Aminosäuren. Und ob der Magen des Kindes dann das Medikament in Aminosäuren zerlegt oder die Muttermilch oder das Schnitzel, ist dann im Endeffekt, bleibt Aminosäure übrig. Ergo ist es dann gar nicht so relevant.
Ja, es ist sicher sehr individuell natürlich. Empfohlen wird auf jeden Fall natürlich rasch mit einer Immuntherapie nach der Geburt eben anzufangen. Vor allem, wenn vor der Beginn der Schwangerschaft ein hochaktiver Verlauf war oder wenn wirklich in der Schwangerschaft Schübe waren, dann sollte man sehr, sehr rasch sein mit der Wiedereinleitung einer Immuntherapie. Was eben wichtig hier, das habe ich vorher schon erwähnt, zu sagen, ist, dass eben das Beste für Mutter und Kind natürlich Stillen und Therapie ist. Und da gibt es jetzt eben mit dem Ocrelizumab eine neues Label, wo eben auch Ocrelizumab eben, wir empfehlen so circa 2 Wochen nach der Kolostrummilch eben, wo die Patientinnen schon wieder mit dem Stillen beginnen können und die Kinder stillen dürfen.
Wie häufig sind Fehlgeburten oder Geburtskomplikationen bei Frauen mit multipler Sklerose? Gibt es da ein erhöhtes Risiko?
So was wir jetzt heutzutage wissen aus den Daten, die wir haben, hat sich eben gezeigt, dass es eigentlich keine erhöhte Fehlbildungsrate gibt, außer natürlich unter gewissen Therapien, wo natürlich eine Kontraindikation besteht. Geburtskomplikationen auch nicht gehäuft. Also im Prinzip kann man sagen, dass eben gesunde Frauen und MS-Patientinnen da kein Unterschied besteht, eben davor vermehrt Angst zu haben. Was man aber vielleicht in einigen, vor allem in deutschen Datenbanken gesehen hat, dass unter den Immuntherapien die Babys vielleicht eine Spur leichter und kleiner waren. Das leichter Hinweis, aber in der weiteren Entwicklung vollkommen normal. Aber ansonsten das Wichtige, was immer die größte Sorge ist, Fehlbildungsrate, die ist nicht erhöht.
Frau Dr. Heschel, Sie hätten jetzt das Schlusswort. Was ist Ihre Botschaft für die neurologisch tätigen Kollegen und Kolleginnen im Umgang mit MS-Patientinnen, die einen Kinderwunsch haben?
Also meine Take-Home-Message an viele andere betreuende Neurologen und Neurologinnen wäre auf jeden Fall, da hat man es vielleicht noch nicht so ganz am Schirm, aber wenn junge Patientinnen auch schon mit der Erstdiagnose in die Praxen, in die Ambulanzen kommen, schon ganz, ganz früh das Thema im Schwangerschaft, Familienplanung anzusprechen und spätestens, wenn es nicht bei der Erstdiagnose erfolgt, dann unbedingt bei der Therapieplanung, dass man da schon eine richtige Strategie mit der Patientin besprechen kann, weil irgendwann einmal wird es wahrscheinlich soweit sein, dass eben eine Schwangerschaft geplant wird und da ist es gut, wenn man eine Therapie hat, die im besten Fall mit einer Schwangerschaft vereinbar ist. Das ist so mein erster Punkt, den ich mitgeben möchte, der ganz wichtig ist, dass man daran denkt. Und der zweite Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, der wichtig ist, diese ganzen Empfehlungen, die wir heute durchbesprochen haben, entstehen eben durch Registerdaten, die eben gesammelt werden und wo man dann daraus Studien machen kann, um eben diese ganzen Empfehlungen abgeben zu können. Und da gibt es ein neues, also nicht so ganz neues, aber ein Tool, das österreichische Schwangerschaftsregister, wo wir eben schwangere Patientinnen und alles um die Schwangerschaft eben eingeben können. Und das ist eine Erweiterung zum ÖGN-Therapieregister. Das wäre ganz, ganz wichtig, dass dieses Tool bespielt wird, dass eben hier viele Daten gesammelt werden, damit wir eben weitere Empfehlungen eben für die Zukunft abgeben können.
Sagt Dr. Bettina Heschel, Neurologin an der MedUni Graz. Danke für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Und wir verabschieden uns auch von Professor Gabriel Psteh. Danke fürs Kommen.
Vielen Dank, danke fürs Zuhören.
Es zeigt sich, Schwangerschaft und multiple Sklerose schließen sich keineswegs aus, aber es braucht Aufklärung, Planung und eine enge interdisziplinäre Begleitung. Das war's für heute. Bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Folge unseres Hörgangs. Weitere Hörgang-Episoden zum Thema MS finden Sie unter anderem auf unserer Website www.springermedizin.at.
Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung der Roche Austria GmbH. Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.